ETC, Podcast für kreatives Schreibhandwerk mit Manuela Sonntag und Christine Schumann.
Herzlich willkommen zur heutigen Folge ETC. Wir bewegen uns in großen Schritten auf unsere 100. Folge zu.
Krass, wa?
Und ja, und weil das so ist, haben wir uns gedacht, machen wir vorher nochmal eine kleine Pause und reden über so ein bisschen Self-Care. So Dinge, die vielleicht nicht nur beim Schreiben, aber auch beim Schreiben wichtig sind und öfter mal so ein bisschen vergessen werden, wenn man nur über Produktivität und ne, Kreativität als Schaffensprozess halt irgendwie spricht.
Mhm.
Wir haben sowas Ähnliches ja schon mal gemacht, als es um NaNoWriMo ging. Allerdings haben wir uns da halt natürlich sehr konzentriert eben auf diese spezielle Situation NaNoWriMo, was ja immer so eine Art Ausnahmezustand ist. Also zumindest, wenn man den so betreiben will, wie man ihn, ne, wie halt die Regeln in Anführungsstrichen sind.
Mhm.
Von daher haben wir uns gedacht, machen wir noch mal eine dezidierte Folge dazu. Schaden kann das nie. Und tragen mal so ein paar Gedanken zusammen, die wir uns so teilweise, also zumindest in meinem Fall, auch hart durch Trial and Error erarbeitet haben.
Definitiv. So,
jedes Mal, wenn man richtig auf die Schnauze fällt, hat man im besten Fall auch was draus gelernt. Manchmal braucht man 4-5 Mal auf die Schnauze fallen dazu, aber irgendwann wird's dann vielleicht. Von daher, ja, ein bisschen Nähkästchen plaudern, aber vor allen Dingen auch ein bisschen Ratschlagsammlung, hoffe ich, die irgendwie hilfreich ist. Möchtest du anfangen oder soll ich?
Da du die Liste gemacht hast, würde ich sagen, fang du doch mal an.
Dann rede ich immer so viel. Aber gut, dann fange ich einfach mal an und du kommst dann rein, ne?
Genau.
Wie wir das so tun. Als allerersten Punkt habe ich mal ganz allgemein die wichtigste Überkategorie für mich festgelegt. Und zwar einfach so, dass das prinzipielle Statement, dass deine Gesundheit immer wichtiger ist als dein Buch. Mhm. Und das meint natürlich nicht nur die körperliche, sondern vor allen Dingen auch die geistige Gesundheit. Ich finde, das muss man ab und zu mal sagen, weil wir haben ja in unserer Tropes-Folge schon darüber gesprochen und wir reden wahrscheinlich in der Folge 100, wenn es um Künstlerstereotype geht, auch nochmal darüber.
Mhm.
Dieses fucking suffering artist-Trope will einfach nicht sterben.
Ja.
Man weiß nicht, warum das so ist, aber es scheint irgendwie so zu sein, dass es in die Köpfe von Menschen eingedrillt ist, dass der Künstler an sich seine Kunst seiner leidenden Seele entreißt und dass das der einzige Weg ist, wie man halt irgendwas Tiefgründiges und Bedeutungsvolles erschaffen kann. Und fuck this shit. Wirklich. Ich will nicht wissen, wie viele Leute es schon von Therapien abgehalten hat, weil sie sich dachten, aber dann kann ich doch nicht. Ich meine, wir wissen es ja von Leuten wie Stephen King, die tatsächlich irgendwie drogensüchtig waren, dass sie jahrelang nicht auf Entzug gegangen sind, weil sie gedacht haben, dann geht ihre Kreativität weg.
Mhm.
Fuck this shit, wirklich. Also Gesundheit ist immer, 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 immer wichtiger als alles andere, was man so tut.
Ja.
Ich habe dann noch so den Unterpunkt gemacht, ne, so Schreiben ist hart, nicht Schreiben ist härter, weil ne, es ist schon so, ich verstehe das schon, so diese gewisse Frustration, die daraus erwächst, wenn man nicht die Energie hat zu schreiben, obwohl man das gerne möchte.
Was ja auch irgendwie gerne mal so eine Folge davon ist, dass man es übertrieben hat oder dass man eben psychisch, emotional gerade nicht so beieinander ist oder körperlich. Und das Schweiß beißt sich der Hund so ein bisschen in den Schwanz.
Ja, und es ist halt, natürlich kann das auch zu so einer Spiralwirkung natürlich beitragen, wenn man sich denkt, mir geht's eh schon schlecht und jetzt geht's mir auch noch schlechter, weil ich würde gerne irgendwas machen und das kann ich nicht machen und bläh. Aber Es ist prinzipiell immer so, kein Projekt, egal was es ist, ist es wert, dass man dafür leidet. Und
ja.
Diese Einstellung, dass man für die Kunst leiden muss, die können wir einfach mal wegschmeißen. Ich finde, die braucht niemand. Mir fällt keine Situation ein.
Ja, also, vor allem ist es ja auch so, ne, man kann kein Buch schreiben, ohne dass man zwischendurch mal so Phasen hat, wo alles einem auf den Sack geht, wo man festhängt und es ist irgendwie scheiße und man fühlt sich scheiße deswegen und es ist anstrengend und schwierig und so. Also ohne so ein bisschen Leid geht so ein Buch einfach nicht. So wie irgendwie ein Marathonlauf ohne so ein bisschen Leid nicht geht. Aber es ist halt Unterschied, ob man einen Marathonlauf halt mit den bestmöglichen Bedingungen für sich schafft oder ob man einen Marathonlauf macht und dabei irgendwie noch so einen Rucksack mit Ziegelsteinen mit sich rumschleppt.
Ja, weil man oder sich denkt, eine Marathonläufer würdest du ja auch nicht sagen, wenn es nicht anders geht, reißt dir halt auf halber Strecke ein Bein ab. Wird schon. Mhm. Also,
ja.
Nee.
Also was ist da also, der konkrete Tipp?
Der konkrete Tipp, es ist natürlich immer so ein bisschen schwierig, weil, ne, wie du halt sagst, so ein bisschen Frust gehört halt immer dazu. Für mich ist es so ein Trial-and-Error-Prozess gewesen, rauszufinden, okay, wann bin ich einfach nur gefrustet, weil es halt gerade irgendwie, ne, weil es halt gerade hakt, weil ich halt gerade irgendwie genervt bin oder so und wann nutzt es nichts, mich noch weiter zu treten, weil ich kann nicht weiter. Das hat nichts mehr mit Faulheit zu tun, es geht einfach nicht mehr. Und das ist so ein bisschen individuell. Natürlich, was da so die Warnzeichen für jeden und jede Einzelne halt so sind. Aber man kann sich, glaube ich, so ein bisschen sensibilisieren, einfach schon auf diese Warnzeichen zu achten. Also bei mir ist das zum Beispiel so, ich kriege halt Migräne, wenn ich zu sehr darauf fokussiere, du musst jetzt noch irgendwas machen. Dann schaltet mein Kopf sich einfach ab. So ist es so, nö. Kein Bock. Und dann kann ich mich fertig machen deswegen. Oder ich kann denken, habe ich es wohl ein bisschen übertrieben? Doof. Mache ich wohl mal ein bisschen langsam jetzt. Ne? Also es ist halt auch kein perfektes System. Und ich sage halt auch nicht, dass man sich fertig machen muss, weil man es nicht geschafft hat, sich nicht fertig zu machen. Das ist auch ein bisschen paradox. Aber ne, einfach so ab und zu mal zu merken, so, da war jetzt wohl gerade irgendwie die Augen größer als der Magen oder mein Wunsch höher als mein Energielevel passiert. Ja. Und sich dann einfach nicht noch weiter fertig zu machen deswegen, sondern einfach zu denken, ja, dann ist das jetzt so und dann bin ich jetzt mal ein bisschen nett zu mir und dann geht das alles wieder. Ist halt schon so ein Mindset-Shift, der halt sehr geholfen hat, mir zumindest.
Ja, ich meine, kommen Pausen auch noch? Pausen kommen auch noch, okay. Ich bin an meiner Überarbeitung dran und die geht mir irgendwie viel zu langsam. Und ich hatte in letzter Zeit, irgendwie überraschend viel Energie und habe dann mal einfach, normalerweise habe ich hier immer meine Stoppuhr, so quasi meine Pomodoro-Methode, die ich mache, dass ich so maximal eine halbe Stunde am Stück arbeite und das maximal dreimal hintereinander. Und ich hatte aber dann danach immer noch so Energie übrig und habe mir dann gedacht, ach ja, dann machst du halt einfach noch eine Runde. Und das habe ich dann so lange gemacht, wie es ging. Und jetzt bin ich gerade an so einem Punkt, wo ich irgendwie so zwei Runden mache. Und dann merke ich so, ja, nee, da geht jetzt heute nichts mehr. Das heißt, ich habe mir so ein bisschen selber ins Knie geschossen, dass irgendwie das, was ich jetzt in den letzten, keine Ahnung, wie viele Wochen es waren, wo es irgendwie super lief, von meinen, wo auch immer sie herkamen, Reserven gezehrt habe, die sind jetzt aufgebraucht. Und dafür geht es dann jetzt nur noch halb so schnell oder so. Das heißt, ich hätte wahrscheinlich, es ist letzten Endes, wäre ich wahrscheinlich gleich schnell gewesen, wenn ich mir vorher irgendwie halt so ein bisschen mehr Pausen gegönnt hätte. Beziehungsweise, das ist ja das Problem. Wenn es gut läuft, dann zu sagen so, ja, nee, die Zeit ist rum, du machst jetzt nichts mehr. Das ist so schwierig. Vor allem, wenn man sowieso das Gefühl hat, es geht so langsam. Und das ist dann irgendwie, ach nee, jetzt komm, das tippe ich jetzt da noch schnell fertig ein. Das sind ja irgendwie nur noch 4 Seiten, wo ich irgendwie die Notizen, die ich oder die Änderungen, die ich mir zwischen in den Text geschrieben habe, die muss ich ja nur übernehmen. Das ist ja überhaupt keine Hirnleistung, das ist ja gar nicht anstrengend, das mache ich jetzt noch. Es ist zwar irgendwie schon 10 nach 10 und ich sollte eigentlich jetzt langsam ins Bett gehen, aber nee, das mache ich jetzt.
Ich habe letztens auch mal wieder bis 11 da gesessen. Mir gedacht, sollte jetzt mal schlafen gehen.
Ja, nee, also normalerweise eigentlich mache ich nach dem Abendessen gar nichts mehr. Aber das habe ich dann halt und ja, da zahle ich dann halt jetzt die Zinsen dafür.
Ja, für die Energie, die ich mir da so ein bisschen geliehen habe. Ich finde das prinzipiell eigentlich nicht, also ne, wie gesagt, wenn man halt aus diesem Mindset rauskommt, dass die Höchstleistung von heute der Normalzustand von morgen sein muss, das ist immer so ein bisschen mein Problem. Weil ich jetzt dieses unvorhergesehene Hoch erreicht habe, heißt das, das ist jetzt mein neues Normal. Und wenn es dann plötzlich nicht das neue Normal ist, dann ist das ein Versagen. Und da so ein bisschen rauszukommen, fand ich einfach schon sehr hilfreich. Ich meine, ich mag das trotzdem gerne, so diese Hochphasen mal mitzunehmen, auch so, wenn ich Urlaub habe oder so, wenn mir einfach nicht so viel anderes ansteht, einfach mal so richtig reinzuklotzen. Aber mir ist mir ist dann auch bewusst, dass danach wieder so ein paar Wochen kommen, wo halt quasi fast nichts geht. Na, also ich habe halt auch zum Beispiel das Camp Nano im Juli gemacht und das war mega anstrengend. Und ich hatte mir viel zu viel vorgenommen. Eigentlich war so nicht geplant, wusste ich vorher nicht. Und ja, im August habe ich gar nichts gemacht. Den ganzen August habe ich mir quasi freigenommen. Ich meine, eine Woche war ich auch krankgeschrieben, weil das passiert dann auch. Aber einfach mal so, ja, okay. Aber ne, während es gut lief, habe ich es ja genossen. Und jetzt ist halt einfach mal wieder so eine Phase angesagt, wo so ein bisschen aufgeladen werden muss. Ich meine, ne, wie gesagt, da kommen wir gleich noch zu, wenn wir über Pausen sprechen. Aber so ein bisschen, so die eigene Gesundheit zu fokussieren, ein bisschen zu reflektieren und sich vor allen Dingen irgendwie darauf zu konzentrieren und nicht darauf, dass es immer nur weiter gehen muss, ist ja, für mich halt persönlich so mindset-technisch hilfreich.
Ja, vor allem, wenn man irgendwie jetzt zu Leuten mit chronischer Krankheit gehört, die sowieso nicht so viele Löffel in der Schublade haben. Und sowieso mal so ein bisschen mit ihrer Energie haushalten müssen. Das ist dann natürlich nochmal mega frustrierend, weil ich hatte jetzt irgendwie so vorübergehend so ein bisschen das Gefühl, dass ich bin ja jetzt praktisch, das ist ja fast normal leistungsfähig. Ich bin normal. Oh mein Gott. Und jetzt festzustellen, ja, nee, doch nicht. Ist dann wieder so nur, na gut, und dann muss ich das halt jetzt gerade wieder neu akzeptieren, dass sich irgendwie doch nichts geändert hat. Dass es irgendwie doch immer noch genauso war wie vorher, nur kurzfristig nicht so aussah. Das ist dann auch eher so ungeil und kann dann schon auch so ein bisschen deprimierend sein, wenn man sowieso schon in diese Richtung veranlagt ist. Aber man muss halt die Maßstäbe, die man irgendwie anlegt, und das haben wir auch schon mehrmals irgendwo an verschiedenen Stellen, habe ich darüber schon geredet. Aber nochmal kurz an dieser Stelle, es ist einfach unfair, sich an anderen Menschen zu messen. Und es ist unfair, sich, wenn es einem nicht so mega geil geht, an sich selbst, wenn es einem gut geht, zu messen. Und immer seine durchschnittlichen Tage irgendwie an den besten Tagen zu messen und dann die durchschnittlichen Tage für nicht gut genug zu halten. Und deshalb schlage ich vor, sich immer an seinem absolut allerschlechtesten Tag zu messen. Und das sind so die Tage, an denen man irgendwie, ne, was jetzt so dein persönlicher schlechtester Tag ist. Bei mir ist das einer, an dem ich irgendwie nicht mal wirklich aus dem Bett aufgestanden bin und mir so dachte so, okay, ich muss jetzt seit 2 Stunden tierisch pissen, aber habe ich wirklich die Energie, um aufzustehen oder bleibe ich einfach hier liegen und akzeptiere, was passiert? Ja, und wenn man sich daran misst, ist irgendwie alles, was man tut, kann man als die Leistung anerkennen, die es tatsächlich ist. Und da kann man dann natürlich auch so ein bisschen so, man hat halt einfach eine gleitende Zielvorstellung. Und es ist so, jedes Mal, wenn man die Ziellinie überschritten hat, so halt, ich bin aufgestanden, um pinkeln zu gehen, ist da die Ziellinie für heute. Und diese Ziellinie habe ich überschritten und dann kann ich gucken, geht noch ein bisschen mehr. Und dann sagt man, okay, dann ist das die nächste Ziellinie, die man überschreitet. Und es ist aber immer so, dass man am Ende des Tages hat man immer irgendeine Ziellinie überschritten. Man hat immer irgendwas erreicht. Man ist immer besser als sein schlechtestes, unfähigstes Selbst. Und das ist ein fairer Vergleich. Weil, ja, für jemand, der halt irgendwie Normalenergie hat und sich nie mit der Löffeltheorie oder chronischer Krankheit oder einfach eingeschränkter Funktionsfähigkeit beschäftigen muss, für den sieht das albern aus. Aber ich meine, ihr wisst alle selber, die in dieser Situation seid, was für eine extreme Leistung es sein kann, auch nur aus dem Bett aufzustehen und das anzuerkennen. Und das ist einfach super wichtig, weil das auch, ja, das ist einfach Selbstfürsorge, sich für das zu loben, was man gemacht hat. Weil wenn man sich immer nur für das fertig macht, was man nicht geschafft hat, dann geht es einem nie besser. Dann kommt man nie da raus. Während wenn man sich für alles, für jedes noch so kleine, was man geschafft hat, sich darüber freut und sich dafür belohnt. Und auch wenn man nicht aufsteht und es geht einem einfach zu schlecht, um aufzustehen, sich dann dafür zu belohnen, dass man akzeptiert, dass man einen schlechten Tag hat und Selbstfürsorge betreibt, indem man das einfach zulässt und sich erlaubt, sich auszuruhen. Und nur das ist der einzige Weg, da irgendwie wieder rauszukommen. Und natürlich, wenn man gerade in einer tiefen Depression drin steckt, ist das super schwierig. Aber es ist was, das man anpeilen kann. Und ja, das war so eine wichtige Erkenntnis für mich. Aber es ist halt auch immer wieder schwierig, die eigenen Erkenntnisse dann auch umzusetzen. Aber
das ist wahr. Das wäre jetzt genau. eine wunderschöne Überleitung gewesen zu meinem zweiten Punkt.
Ja, mach doch mal.
Du sonst da nicht, also wenn du fertig bist mit deiner Ausführung. Nee, weil der zweite Punkt, der für mich immer sehr wichtig ist, ist dein Projekt, dein Prozess, deine Entscheidung. Fremderwartungen sind ganz böse, weil Fremderwartungen können ganz perfide sein. Und sich nicht als solche zu erkennen geben zunächst. Ratschläge managen ist auch so ein Ding. Ne, da würde ich halt einhaken, weil ich meine, wir machen das selber in unserem Podcast natürlich auch. Ich hoffe, dass wir immer genug darauf achten zu betonen, dass das alles, was wir hier kolportieren, nicht für jeden funktionieren muss.
Ja.
Und dass man es nur mal ausprobieren könnte. Und wem es nicht gefällt, das ist völlig in Ordnung. Ich hoffe, dass wir das oft genug sagen. Falls nicht, habe ich es jetzt noch mal gesagt. Den eigenen Prozess vor anderen zu rechtfertigen, ist eine ganz, ganz blöde Idee. Aber irgendwie kommen wir im Internet immer nicht drum rum. Und das ist auch natürlich so ein Ding, ne? Das Internet ist eine wunderbare Erfindung, die uns dazu, ne, die unser Leben bereichert und uns dazu bringt, uns mit anderen Gleichgesinnten auszutauschen. Aber auf der anderen Seite ist es gleichzeitig eine furchtbare Höllenmaschine, die uns dazu bringt, unsere Normalität mit den Bestleistungen der anderen zu vergleichen.
Vor allem mit den gefotoshoppten und geposteten Bestleistungen der anderen.
Ne? So ist das. Und das hat zumindest für mich so, ist auch so ein bisschen Self-Care, mich da so ein bisschen, ja, mich da so ein bisschen von frei zu machen, weil ich finde, wenn man sehr viel gerade so Schreibtipps und Ratgeber und Tutorials und bla halt irgendwie konsumiert, man müllt sich halt schnell mit Fremderwartungen zu. Weil, ja. Ne, die, also das ist ja nicht mal böse gemeint, aber jeder Mensch gibt ja Ratschläge aus seinem eigenen Erfahrungshorizont. Und da haben wir ja gerade drüber gesprochen, wenn ich jetzt als jemand, der ein normales Energieniveau hat, einen Ratschlag formuliere für jemanden, der aber vielleicht nur die Hälfte des Tages irgendwie funktionsfähig ist oder ne, nur die Hälfte seiner Energie zur Verfügung hat, um die dafür aufzuwenden, dann hilft das vielleicht nicht unbedingt. Beziehungsweise die Dinge, die für mich helfen und von denen ich erwarte, dass sie funktionieren, kann man dann vielleicht nicht eins zu eins übertragen und dann an sich selber die Fremderwartung zu stellen. Aber wenn das für den funktioniert, dann muss das ja auch für mich funktionieren. Ist halt ganz schwierig.
Ja, Ela und ich
vor allen Dingen, wenn es dann halt mit dieser Vergleicheritis einhergeht und diesen Versagensdingern und diesem, warum kann der das und ich nicht und warum kann ich das nicht und ne, ganz schwierige. Ganz, ganz schwierige Dinge, die da plötzlich passieren können.
Ja. Ja, vor allem ist ja auch irgendwie, indem man sich davon irre machen lässt, was andere sagen, wie Schreiben funktionieren soll oder auch wie man jetzt irgendwie eine bestimmte Art von Buch schreiben soll oder bloß keine Adverbien und niemals sagte oder immer nur sagte schreiben und diese ganzen Sachen, das bringt einen ja auch dazu, seinem eigenen schriftstellerischen Gefühl zu misstrauen. Und das in Frage zu stellen.
Oder gar keins zu entwickeln im schlimmsten Fall. Ich sage ja immer, ich bin ganz froh, dass es das Internet noch nicht gab, als ich angefangen habe zu schreiben. Weil ich glaube, wenn ich irgendwie diese ganzen, so muss man das machen, Dinger schon gekannt hätte, bevor ich überhaupt angefangen habe, ich glaube, ich hätte mir ein anderes Hobby gesucht, ganz ehrlich.
Ja, ne, ich hab bewusst das Ganze nicht geschrieben. Ich dachte mir, ich mache das fucking selber. Aber eine meiner ersten Phrasen, als ich sprechen konnte, war nein, Leine machen. Weil ich die Sachen selber machen will. Und auch wenn es nicht klappt und ich dann total pissig geworden bin, eben Leine machen.
I see.
Ja, genau, weil. Sonst hättest du irgendwann, wenn sich alle nur an die Ratschläge anderer halten würden und das sich in einer ewigen Tradition dann fortsetzen würde, hätten wir irgendwann einen dystopischen Zustand, in dem es irgendwie 5 verschiedene Schreibstile gibt und 5 verschiedene Arten zu schreiben, weil irgendwie nur noch 5 erfolgreiche Autorinnen übrig geblieben sind. Und es gibt dann keine Innovation mehr und überhaupt gar nichts mehr. Das wäre ja auch irgendwie scheiße. Und ja, unter Umständen ist deine Schreibe irgendwie so Avantgarde, dass das noch in 100 Jahren nicht anerkannt werden wird. Aber immerhin ist es deine. Und immerhin scheiterst du dann mit Überzeugung und aus dir selbst heraus, anstatt irgendwie mit irgendwas zu scheitern, was du dir von anderen hast aufzwingen lassen. Weil, ne, beim Schreiben Erfolg ist da eher schwierig und gut, wie definiert man Erfolg? Aber
vor allen Dingen auch eher relativ auch da, ne, die Sache mit den Fremderwartungen sehr vorsichtig managen.
Genau. Aber ja.
Ist auch tatsächlich der einzige Ratschlag, den ich in der Hinsicht parat habe, ist also für mich, und ich weiß, dass Leute das anders sehen und dass es diametral entgegengesetzte Ratschläge gibt, ist mir aber egal, weil, ne, wir haben ja keinen Anspruch darauf, dass alles immer für alle funktioniert, für sich selber zu schreiben. Und das heißt für mich, dass ich die Geschichten schreibe, die ich gerne lesen will. Und die ich so erzähle, wie sie mir Spaß machen. Und dann kann es zufällig sein, dass das anderen Leuten auch gefällt. Und wenn nicht, dann lebe ich damit.
So ist das. Wozu hast du dann noch Beta-Leser? Halt so, gib das mal kurz noch durch.
Ich habe Beta-Leser einfach nur, weil ich mich gerne weiterentwickeln würde, weil ich gerne Feedback möchte dazu, ob das, was ich erzählen will, was ich vermitteln will, so angekommen ist. Nicht, weil ich hinterfrage, was ich vermitteln will, sondern weil ich einfach sicherstellen will, kommt das auch an. Weil ich kann ja nur aus meinem eigenen Kopf heraus urteilen. Und Dinge, die für mich völlig selbstverständlich im Subtext enthalten sind, müssen sich jemand anderem überhaupt nicht erschließen. Oder ne,
warum klaut sie nicht den ganzen Wagen, Eda?
Genau, warum klaut sie nicht den ganzen Wagen? Oder wir haben das halt in jeder Beta, die wir gemacht haben, haben wir das immer schon gehabt, dass ne, du sagst so, ja, aber warum ist sie denn hier so pissig? Und ich denke mir so, hä, die ist da total traurig. Das ist so, weißt du, so diese Dinge. Ne? Nur weil ich halt Dinge so gemeint habe, heißt das nicht, dass sie so angekommen sind. Und dafür sind für mich Beta-Leser da. Einfach nur, damit ich Leute habe, die nicht in meinem Kopf wohnen, die mir sagen, ist das, was ich erzählen wollte, so angekommen, wie ich es gemeint habe? Und wenn das nicht so ist, dann muss ich daran natürlich arbeiten. Und das ist dann für mich auch natürlich Weiterentwicklung, weil mit jedem Feedback so, ja, aber diese und jene, ne, wenn du das so und so darstellst, dann kommt das für mich so und so rüber, ist ja für mich wieder eine wertvolle Information, weil ich mir denke, ah, okay, in meinem Kopf wäre das jetzt anders gelaufen, aber gut zu wissen.
Und außerdem.
Aber ich habe es halt nicht mit diesen, ich habe es halt nicht mit diesen Must-Dos und diesen Zielgruppenanalysen. Und wenn du dieses Genre schreiben willst, dann muss da das enthalten sein und dann musst du das so pacen und dann muss dein Hauptcharakter so sein. Und das interessiert mich alles nicht. Und vielleicht bin ich deswegen keine erfolgreiche Autorin, das ist möglich. Wahrscheinlich sogar. Aber das ist mir egal. Weil ich halt vor allen Dingen die Geschichten schreibe, die ich selber lesen will. Und wie gesagt, wenn sie anderen, wenn ich da mit meinen Beta-Lesern dran arbeite, dann geht's halt vor allen Dingen darum, die Geschichte, die ich erzählen will, so zu erzählen, dass sie so rüberkommt, wie ich sie gemeint habe. Und wenn dann das fertige Produkt anderen gefällt, dann freut mich das. Wenn das aber nicht so ist, klar finde ich das dann so ein bisschen traurig, aber trotzdem würde ich die Geschichte nicht ändern, weil es ist die Geschichte, die ich erzählen wollte.
Ja, vor allem ist es ja auch so, dass 4 Augen sehen mehr als 2 und 4 Köpfe verstehen irgendwie mehr als 2. Und man braucht auch manchmal einfach Beta-Leser, um einen zu sagen, so hör mal, dieser erste Akt, der liest sich wie ein vollkommen anderes Buch als der zweite Akt. Ist dir mal aufgefallen, dass dein Hauptcharakter im ersten Akt ein totales Arschloch ist? Moment, warte, was? Oh, ups.
Das meinte ich mit so. Man muss halt gucken, ob das, was man produziert hat, so rüberkommt, wie man es gemeint hat. Und manchmal ist das so, und manchmal ist das absolut nicht so.
Ja, beziehungsweise auch einfach, ich meine, man hat ja auch als Mensch, der in einer Gesellschaft lebt, zwangsläufigerweise so ein bisschen gesellschaftliche Scheiße im Kopf. Und irgendwie Scheiße im Kopf, wie dem Genre geschuldet sind, in dem man schreibt, oder dem Original geschuldet, für das man Fanfiction schreibt. Und da braucht man manchmal einfach Leute, die nicht irgendwie bis Oberkante Unterlippe in der Sache drinstecken, um einem so ein bisschen etwas weniger schielenden Blick darauf zu geben und man irgendwie dann so in der Lage ist, in Fokus zu kriegen und zu sehen, so, Moment mal, das machen zwar irgendwie sehr viele Leute immer so, aber in dem Genre wird das so oder so oder so geframed und dieses Framing ist aber eigentlich total toxisch oder das wird überhaupt nicht hinterfragt und dann braucht man Hilfe, um anzufangen, gewisse Dinge zu hinterfragen, wenn man halt die Entscheidung trifft, ich möchte gerne für eine bestimmte idealere Gesellschaft schreiben, als die wir jetzt gerade haben. Und dazu braucht man auch Beta-Leser. Aber es macht einen Unterschied, ob ich hingehe und sage, okay, hier, du, dich kenne ich, ich vertraue dir, ich kenne deinen Geschmack, ich weiß, du bist cool. Würdest du meinen Text mal lesen und mir sagen, was du dazu denkst? Oder ob du hingehst und so ein in die Leere geschrienes How-to, wie man auch Romane schreibt, Buch zu lesen, wo irgendjemand, den du nicht kennst, wo du keine Ahnung hast, was das eigentlich alles soll und der irgendwie aus der eigenen Erfahrung raus schreibt, dir sagt, wie du jetzt zu schreiben hast. Das sind ja zwei völlig verschiedene Dinge.
So. Ja, wie gesagt, ich finde, also so, wenn man das für sich halt gut managen kann, irgendwie diese Fremderwartungen sich nicht so überzustülpen oder das halt auch gut managen kann, zu sagen, so, ja, okay, diesen Tipp finde ich blöd, das weiß ich schon, das für mich nicht funktioniert, was ja auch mit einem Erfahrungswert ist. Mhm. Ne, man kann ja vieles ausprobieren. Mhm. Für Austausch im Internet habe ich für mich so ein bisschen die... Ja, so die Faustregel entwickelt, dass, ne, solange mir Leute sagen, hey, ich habe mal, ne, so, wenn es darum geht, keine Ahnung, Pacing-Probleme zu lösen oder so, habe ich mal diese jene und welche Methode probiert. Vielleicht hilft die euch auch. Solchen Leuten höre ich weiter zu. Bei Leuten, die mir kommen mit, ja, so, es sollte jeder schon irgendwie lernen, wie man outlined. Wie willst du denn ansonsten irgendwie Qualität entwickeln? Blocken, muten, unfollow, alles. Solche Leute brauche ich nicht. Und ich finde, solche Leute braucht niemand, weil denen ist irgendwie in ihrem eigenen Kopf der Filter verloren gegangen, dass nur was für sie wahr ist, nicht für andere Leute wahr sein muss.
Ja,
und
ich meine,
mit solchen Leuten muss man sich auch im Internet nicht umgeben. Es gibt mannigfaltige Möglichkeiten, diese Leute zu meiden. Und der einzige Weg ist, die dann auch irgendwie rigoros zu nutzen, ohne irgendwie ein schlechtes Gewissen dafür zu haben. Und sei es auch nur, weil diese Leute dazu führen, dass man sich schlecht fühlt. Also, ja. Ich bin auch schon Leuten bei Twitter entfolgt, einfach nur, weil die jeden Tag ihre astronomischen Wordcounts posten. Und mich das halt einfach irgendwann genervt hat, weil ich halt vielleicht in einer Phase war, wo ich überhaupt nicht so schnell vorangekommen bin, wie ich das gerne wollte. Und ich dann halt irgendwie nicht hören musste, dass jemand jetzt gerade sein viertes Buch in diesem Jahr zu Ende geschrieben hat. Und bla, nicht, weil ich diesen Leuten das nicht gönne oder weil ich irgendwie neidisch bin oder so. Aber ich muss das nicht jeden Tag in meiner Timeline sehen, dass es so viele Leute gibt, die so viel mehr leisten als ich. Bla.
Ja.
Einfach nur, ne, ohne schlechtes Gewissen einfach mal sagen, so, hör mal, ich gönne dir das von ganzem Herzen, aber ich kann mir das jetzt gerade nicht jeden Tag angucken. Fertig. Und daran so ein bisschen zu arbeiten, dass man das auch nicht ertragen können muss. Und ich denke, ja, aber warum denn? Warum denn?
Ja.
Warum muss ich mir denn auf meiner Timeline Sachen angucken, die mir die Laune verderben?
Ja,
wozu ist das gut?
Warum muss ich bei meinem Marathonlauf einen Rucksack voller Ziegelsteine tragen? Das ist so.
Ja,
nicht sonst
genau.
Ein Weichei. Ja, bin ich halt ein Weichei, aber immerhin ein Weichei, das diesen Marathon überlebt hat.
Genau. Also, ne, wie gesagt, es gibt halt so Leute, mit denen muss man sich einfach nicht umgeben, aber wie gesagt, ich finde, es ist halt auch nichts. Es ist auch nichts Böses oder Ehrenrühriges oder Schambehaftetes daran, einfach zu sagen, so, hör mal, ich bin gerade mit meinem eigenen Leistungsniveau so ein bisschen unzufrieden, deswegen möchte ich jetzt gerne nicht irgendwie jeden Tag in meiner Timeline die fünf Leute sehen, die halt anscheinend jeden Tag einen Marathon laufen können.
Genau.
Und
also,
so.
Also dein Wordcount macht dich nicht glücklich, ja?
Das wäre jetzt quasi der Übergang gewesen. Du hast das hervorragend vorausgesehen.
Danke.
Mein Wordcount macht mich normalerweise schon glücklich. Aber auch da bin ich so ein bisschen reflektierter und so ein bisschen vorsichtiger geworden. Wie gesagt, weil ne, mein Problem halt irgendwie ist, dass mein Kopf so funktioniert, dass die Bestleistung von heute das neue Normal für morgen sein muss. Und diese Erwartungshaltung zu managen, ne, so Erwartungsmanagement ist wichtig, nicht nur Fremderwartungen, sondern auch Eigenerwartungen,
oh ja,
ist halt bei Wordcounts so ein bisschen schwierig, weil Wordcounts sind halt sehr, ja, sind halt sehr einseitig leistungsorientiert. Von daher gibt es auch schon mal Phasen, und das habe ich jetzt tatsächlich in den beiden Camps, also Camp Nanos dieses Jahr halt festgestellt, wo ich tatsächlich ja nur überarbeitet habe. Das heißt, ich konnte kein Word Count Goal setzen, weil ich, ne? Beim Überarbeiten bin ich normalerweise darauf aus, Word Count zu reduzieren. Negativen Word Count kannst du aber als Ziel nicht angeben. Fände ich auch ein bisschen schwierig, und habe deswegen mit Zeitzielen gearbeitet, und Minutenziele fand ich hervorragend. Weil das ja keinerlei Aussage dazu trifft, was ich in diesen Minuten gemacht habe. Vielleicht habe ich tatsächlich aktiv irgendwas umgeschrieben, vielleicht habe ich aber auch nur drüber gelesen, vielleicht habe ich mir Gedanken gemacht, vielleicht habe ich Notizen gemacht, irgendwas. Aber ich war tatsächlich, aber ne, es zählt halt die Zeit, die ich konzentriert mit meinem Projekt verbracht habe. Und das fand ich so als alternative Tracking-Methode zum Beispiel hervorragend. Weil manchmal ist halt auch Word-Count so ein bisschen einseitig. Ne? Manche Szenen schreiben sich halt, als würdest du so einen riesen Felsenberg aufrollen. Das liegt aber daran, dass die Szene halt schwierig ist. Und dass viele Dinge gleichzeitig passieren und viele Dinge gleichzeitig in meinem Kopf jongliert werden müssen und einfach nur ohne Rücksicht auf Verluste irgendwelche Worte auf die Seite zu kloppen, würde jetzt auch nichts bringen. So reiner Word Count for Word Count's sake sagt halt leider nichts über Qualität aus, und es hilft auch nicht, wenn ich 3/4 der Worte danach wieder löschen muss, weil ich die nur geschrieben habe, damit mein Word Count besser aussieht.
Genau, ich meine, das hatten wir schon mal in unserer NaNoWriMo-Folge. Es ist ja eigentlich, es ist der Hintergrund des NaNoWriMo, da einfach des Wordcounts halber einfach Worte reinzuhacken, und egal, ob es scheiße ist, ob es Schrott ist, aber das richtet sich halt an Leute, die mit ihrem Perfektionismus Probleme haben und die irgendwie sich immer selber zurückhalten. Und denen soll halt NaNoWriMo die Freiheit geben, einfach mal auf die Kacke zu hauen. Was natürlich dann zu einem Problem führt, wenn man nicht so jemand ist, der ein Problem damit hat, sondern mehr jemand ist, dem es nicht gut tut, einfach mal auf die Kacke zu hauen, weil das einfach nicht der Prozess ist, den man hat. Genau. Ja, und was meinen Wordcount angeht, ich habe ja auch noch mal eine NaNoWriMo mitgemacht vor 3 Jahren. Vor 3 Jahren, oder? Oder vor 2 Jahren, ist egal. Jedenfalls habe ich den da mitgemacht, und anfangs fand ich meinen Wordcount total toll. Und das hat mir Spaß gemacht, weil ich ganz gut vorangekommen bin. Also ich habe ja auch einen minimalen Wordcount gesetzt, also nicht die 5000 Worte oder was es sind, die so gewöhnlich beim NaNoWriMo sind, sondern irgendwie 120 oder sowas. Also tief gegriffen, was eben auch meine grundsätzliche Philosophie bei Zielsetzung ist: Setz dir Ziele, von denen du weißt, dass du sie nicht nur erreichen, sondern an sich auch übertreffen kannst. Weil alle anderen Ziele machen einen nur unglücklich und zwingen einen irgendwie, sich zu verausgaben. Und das ist keine gute Idee. Und wenn man sich hohe Ziele setzt, dann auch zu gucken, das macht die Sarah Cannon, beschreibt das immer sehr schön, die macht immer so Quartalspläne, was sie vorhat, und wenn sie dann in der Mitte des Quartals feststellt, okay, das wird nichts, dann ändert sie ihre Pläne zu was, das sie halt schaffen kann. Und das ist halt die einzige Möglichkeit, so sich Ziele zu setzen, mit denen man sich nicht kaputt macht. Und ich habe dann während des NaNoWriMo fand ich halt den Wordcount ziemlich cool, habe dann aber so gegen Ende auch schon festgestellt, so vielleicht ist es irgendwie doch ein bisschen nervig. Und habe dann danach noch so ein bisschen halbherzig, glaube ich, weitergemacht. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Aber irgendwann habe ich dann damit aufgehört. Nicht, weil ich zu wenig geschafft hätte, zu wenig in Anführungszeichen, und weil es nicht hingehauen hat. Auch, weil es nicht hingehauen hat, aber auch, weil es mich einfach irgendwie genervt hat, da jeden Abend dieses Dokument aufzumachen und zu gucken, wie viel habe ich denn jetzt geschrieben. Weil es ist mir egal, wie viel ich geschrieben habe, für mich zählt, ich habe was geschrieben. Und das ist halt so diese kleinstmögliche Anforderung daran, eine Ziellinie überschritten zu haben. Okay, ich bin aufgestanden. Okay, ich habe 50 Worte geschrieben oder ich habe überhaupt nur ein Wort geschrieben oder ich habe mich auch nur in Gedanken mit meinem Buch beschäftigt. Ja, also wenn ich weiter versucht hätte, Wordcount zu machen, das hat mir total den Spaß an der Sache ruiniert und deshalb habe ich wieder damit aufgehört. Während andere Leute finden das total toll. Und du hattest ja auch irgendwie eine Zeit lang Wordcount gemacht.
Ich habe das für Elysion komplett gemacht. Also von Tag 1 bis zum letzten Tag, wo ich The End geschrieben habe, habe ich diese Wordcount-Tabelle geführt. Aber es gibt ja Leute, die nehmen das als Motivationshilfe. Als Motivationshilfe bringt es mir jetzt nichts. Aha. Weil, ne, das ist halt auch mit den Minutenzielen bei Camp Nano. Ich setze mir halt immer ein Minutenziel, das definitiv schaffbar ist. Und ich würde halt an den Projekten auch arbeiten, wenn ich dieses Ziel nicht hätte. Aber es ist für mich halt ein nettes Analyse-Tool. Ich habe halt Spaß daran, halt nachher diese Tabelle auszuwerten und halt zu gucken, so, wie viele Stunden habe ich denn jetzt tatsächlich in diesem Monat nur mit diesem Projekt verbracht? Oder in welchen Monaten habe ich denn die meisten Worte geschrieben? Und kann ich mir das irgendwie erklären? Hatte ich da irgendwie Urlaub? Oder hatte ich da keinen? Oder warum war ich denn da? Sowas macht mir Spaß. So Selbstanalyse macht mir Spaß. So in dem Moment motiviert mich das überhaupt nicht. Aber nachher jetzt sich hinzusetzen, so, im Januar habe ich mehr geschrieben als in den 3 Monaten davor. Woran liegt das wohl? Und mir dann zu überlegen, so, naja, okay, das waren die letzten 3 Kapitel, da wusste ich endlich, was ich erzählen will und dann ging das auch schneller.
Aha.
Ne, sind halt einfach, ja, das ist so mein Privatvergnügen. Ich weiß nicht, das muss wahrscheinlich niemand verstehen, aber so für Motivation bringt mir das jetzt auch nichts. Also ich brauche eigentlich wenig extrinsische Motivation, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen. Ich würde das auch machen, wenn ich diese Tabelle nicht führen würde, aber um mich halt nachher hinzusetzen und zu gucken, so, wie lange habe ich denn gebraucht für diesen Draft? Wie viele Worte sind es denn am Ende geworden? Und ne, einfach mal zu gucken, so, wann waren denn meine Hochzeiten? Wann war denn mein Durchhänger? Also, vielleicht, wenn ich das für so ein paar Projekte mache, kann ich irgendein Muster erkennen. Das sind so Leute, die halt irgendwie, ne, auch so 5 Apps auf ihrem Handy haben, wo sie ihren Schlafrhythmus und ihre täglichen Schritte und keine Ahnung was alles. So ein Typ bin ich leider, von daher.
Und du bist
mir sowas einfach Spaß.
Und du bist mit kleinen Klebegoldsternchen zu motivieren.
Ja.
Haben wir auch.
Ja, ich fand die Klebesternchen fand ich auch gut. Die habe ich auch bis zum Ende behalten. Einfach nur, weil kleine Sternchen in so ein Büchlein kleben, macht mir einfach Spaß. Es ist total billig, aber ne, so über Belohnungen sprechen wir gleich auch noch, aber.
Das ist der Luxus der leichten Amüsierbarkeit.
Ja, genau. Aber ne, genau. Prinzipiell, finde ich, kann man auch diese ganzen Selbstbeobachtungsmethoden einfach mal hinterfragen. Ich meine, wenn sie einem was bringen, dann ist es ja toll. Aber ne, auch da so in so einem ständigen Reflexionsprozess zu sein. Weil manchmal ist es ja auch so, für das eine, ne, manchmal bringt es einem auch was für eine gewisse Zeit. Und für eine gewisse Zeit macht es Spaß. Und dann stellt man irgendwann fest, genau. So, ja, jetzt macht es aber keinen Spaß mehr. Und dann muss man es halt kicken. Oder dann stellt man eventuell irgendwann mal wieder fest, so, oh, ich hätte aber noch mal Bock, das zu machen für einen Monat oder ne, was weiß ich wie lange. Und dann macht man es halt wieder. Aber so diese, sich selber so ein bisschen die Erlaubnis zu geben, halt sich nicht in so einem Prozess festzufahren, sondern einfach so zu denken, so, ja, bringt mir das jetzt gerade was, ne, Marie Kondo-mäßig, does it spark joy? Ja, nein, vielleicht. Und wenn nein und vielleicht, dann lieber kicken.
Genau. Ja, was ich jetzt noch mache, ist, dass ich an meinem monatlichen manuellen Backup immer noch eine Seitenzahl dazu schreibe. Einfach so, um halt mal zu gucken und stimmt, das habe ich jetzt auch noch vergessen. Meine Seitenzahl von Ende August. Oder habe ich die eingetragen? Ich weiß es gar nicht. Doch, ich habe erzählt, dass ich 58 Seiten minus 58 Seiten geschrieben habe bei meiner Überarbeitung bisher. Also habe ich es wahrscheinlich gemacht, aber das ist so das Höchste der Gefühle, was ich an Wordcount irgendwie mache. Ja. Weil es halt dann, wenn es super wenig ist, ist es halt einfach, es war nur super wenig. Ich komme so langsam voran und ich bin sowieso von meinem langsamen Tempo immer so genervt und muss da arbeiten, um das zu akzeptieren. Da muss ich mich nicht auch immer noch mit der Nase draufstoßen.
So. Ja, wie gesagt, es ist halt auch ein Mythos zu glauben, dass Leute, die sich halt ständig selbst analysieren und selbst beobachten, dadurch produktiver werden. Also, wie gesagt, bei mir ist meine Selbstbeobachtung ist so, ich würde genauso viel arbeiten an dem Projekt, wenn ich mich nicht tracken würde. Aber weil ich mich tracke, kann ich mich nachher hinsetzen und sagen, hey, ich habe diesen Monat 24 reine Arbeitsstunden an diesem Projekt. Vielleicht. Ne? Und dann denke ich mir so, ja, das habe ich geschafft. Genau. Uck. So, aber das ist alles. Und wenn ich mich nicht tracken würde, hätte ich genau dieselbe Arbeit investiert und hätte am Ende nur das Ergebnis nicht so genau gewusst. Also von daher, wenn man da gar keinen Bock drauf hat, muss man sich auch da überhaupt nicht fertig machen.
Genau.
Ja, wenn man halt nicht so viel extrinsische Motivation braucht, sollte man eigentlich ja als Luxus empfinden, weil... Ja. Ne, viele von diesen Tracking-Methoden sind ja dazu da, dich extrinsisch zu motivieren. Wenn du aber so ein Äffchen bist, dass das einfach überhaupt nicht braucht, weil es sich denkt, ich bin so glücklich, allein an meinem Projekt zu arbeiten, dann ist das ein Luxus, den andere einfach nicht haben.
So ist das. Wie ist das mit Pausen, Ela?
So, Pausen als produktive Zeit. Ja, machen wir nächsten Punkt. Da haben wir ja eben schon so ein bisschen drüber gesprochen. Ne, so in Richtung von wegen, wenn man sich so lange irgendwie antreibt, bis es nicht mehr geht, dann hat man irgendwann ein wunderschönes Burnout und das Burnout dauert normalerweise dreimal länger als die Pause, die man sich irgendwie eingeräumt hätte. Ne, auch da ist es halt irgendwie ein Mythos zu glauben, dass wenn man weniger Pausen macht, kommt man schneller voran, sondern meistens ist es so, wenn man weniger Pausen macht, ist man schneller im Burnout und dann geht's gar nicht mehr weiter. Also ist so eine Eigenerfahrung. Ne? Wie gesagt, ich kann nur von meinem eigenen Erfahrungshorizont sprechen. Mhm. Aber ja, und da auch so ein bisschen so ein Mindset umzutrainieren und halt so Pausenzeiten nicht als rumpimmeln und Nichtstun irgendwie zu definieren, sondern einfach als kreative Denkzeit einzuplanen, weil es ist halt in den seltensten Fällen tatsächlich so, und das war jetzt halt auch im August, als ich halt wirklich gar nichts gemacht habe, war es nicht so, dass ich gar nichts gemacht habe. Ich habe halt nur nicht an irgendwas konzentriert länger gearbeitet. Ich habe Notizen gemacht, ich habe sehr viel nachgedacht, ich habe Bücher gelesen, Filme geguckt, mich inspirieren lassen von anderen Dingen. Wir haben sehr lange 2 Beta-Sitzungen gemacht.
Mhm.
Ne? Also stundenlang ja auch irgendwie sich so mit den Überarbeitungen beschäftigt, die das Projekt noch braucht und so. Ich habe halt nur nichts davon so richtig angefangen, außer halt irgendwie, ne, wie gesagt, so ein paar Notizen zu machen. Und ja, das ist ja nicht nichts tun. Am Ende von dieser Zeit bin ich A, ausgeschlafener, B, besser gelaunt und C, habe einen viel besseren Plan, was ich jetzt machen will, als wenn ich einfach die ganze Zeit durchgepowert hätte, obwohl mein Akku leer ist.
Ja.
Weil da kommt, also in meiner Erfahrung nach kommt, wenn ich versuche, an irgendwas zu arbeiten, obwohl mein Akku leer ist und war halt auch so an der Szene, wo ich letztlich noch um 11 Uhr abends arbeitete, die musste ich am nächsten Tag nochmal überarbeiten, weil das war nur Murks.
Mhm.
Weil ich war einfach müde. Ich hätte einfach schon 2 Stunden früher diesen Rechner ausmachen können und sagen können, wisst ihr was, ich gehe jetzt ins Bett. Weil sobald ich den Rechner ausgemacht hatte und im Bett lag, ist mir so aufgefallen, so, nee, was du da gemacht hast, funktioniert überhaupt nicht. Kannst du morgen nochmal machen.
Ja, es gibt ja auch das Konzept der Quality Time. Also, dass man wenn man nicht viel Zeit so für alle möglichen Dinge hat, zum Beispiel auch für die Menschen, die so zur Kernfamilie gehören oder sowas, dann ist es wesentlich sinnvoller hinzugehen und zu sagen, okay, am Wochenende verbringen wir irgendwie 2 Stunden miteinander, wo wir uns tatsächlich irgendwie aufeinander konzentrieren und füreinander da sind und Aufmerksamkeit füreinander haben, als dass man irgendwie über 4 Stunden über die ganze Woche verteilt, irgendwie hier, da, dort mal 5, 10, 15 Minuten miteinander rumhängt. weil das einfach Qualitätszeit ist, die qualitativ hochwertig ist. Und man sagt, okay, jetzt hier, diese 2 Stunden sind jetzt allein uns gewidmet, als wenn man es halt irgendwie so ein bisschen neben sich herschleift. Und das Gleiche gilt halt auch fürs Schreiben, dass man, okay, insgesamt habe ich vielleicht weniger gearbeitet, aber die Zeit, die ich gearbeitet habe, war ich tatsächlich komplett präsent. Ich war komplett leistungsfähig, ich war nicht abgelenkt. Ich war hier und habe irgendwie in diesen halb so viel Zeit, die ich damit verbracht habe, aber doppelt so viel geschafft. Das ist halt ja auch sowas, das vielleicht hilft, das noch so ein bisschen besser für sich zu verknusern. Und auch, ne, wenn man wie Ela ist und so einen kleinen Zensor hat, der immer sagt, nein, du bist aber faul. Nee. Genau, dass man dem halt sagen kann, so, ja, aber guck mal. Ne, weil dem das Burnout zu erklären, so, ja, guck mal, aber wenn ich das jetzt alles noch mache, dann mache ich die nächsten 2 Wochen erstmal überhaupt gar nichts und dann wird noch weniger getan. Kann man vielleicht auch mit Quality Time ankommen und sagen so, ja, okay, guck mal.
Definitiv. Also man kann zumindest bei mir ist das so, man kann versuchen, mit inneren Stimmen zu argumentieren. Und wenn man halt so die Erfahrung gemacht hat, so entweder wir machen jetzt mal ein langes Wochenende gar nichts oder wir machen jetzt noch weiter und dann machen wir einen ganzen Monat gar nichts. Dann hilft das manchmal schon. Alleine so bei der eigenen Selbstbetrachtung, weil, ne, ich meine, unsere eigenen Stimmen kommen ja, also inneren Stimmen kommen ja auch irgendwo her. Aber
ja.
So einfach so diese Nichtstun-Zeit als, ne, als wertvolle Atemzeit, ne? Man sagt halt im Englischen sagt man so Breathing Time, so, ne? Das Projekte brauchen so ein bisschen Atmung, so ein bisschen Freiraum und so. Ja. Und das einfach so umzulabeln, alleine in seinem eigenen Kopf so. Es ist nicht so, dass ich auf der Couch sitze und nichts tue. Es ist so, dass ich auf der Couch sitze und eine Serie gucke, die mir gut gefällt und währenddessen lasse ich so mein Projekt in meinem Hinterkopf so ein bisschen gären. Und guck mal, ob mir nicht noch andere Sachen einfallen und, ne, hab halt so ein bisschen anderen Input und vielleicht noch eine andere Perspektive, aber vor allen Dingen halt Atemfreiraum geschaffen. Ja. Das hilft schon, weil es ist nicht nichts.
Ja, vor allem auch, wenn wir nochmal auf die Marathonsache zurückgreifen, auf dieses hübsche Bildchen, ne, wenn du für einen Marathon trainieren willst und du läufst irgendwie jetzt jeden Tag 30 Kilometer, was kein voller Marathonlauf ist, aber halt Training für einen Marathonlauf, dann läufst du diesen Marathonlauf definitiv nicht, weil du nach einer Woche jeden Tag 30 Kilometer laufen dermaßen kaputt bist, dass es einfach erstmal nicht mehr geht. Und beim Muskelaufbautraining und ja, überhaupt bei jedem Aufbautraining ist es einfach so, dass der Körper aufbaut in den Phasen, in denen er sich erholen darf. Und aufbaut in den Phasen, in denen eben nicht hart trainiert wird, sondern Active Rest gibt es ja auch, so aktives Ausruhen, wo du gehst halt nicht joggen, sondern machst halt einen Spaziergang, gemächlichen. Da hast du dich bewegt und hast was getan und warst draußen an der frischen Luft und so, aber dein Körper hatte trotzdem die Gelegenheit, sich auszuruhen und zu regenerieren, weil du halt nicht seine Grenzen angetastet hast. Und ja, das ist halt auch noch was. Also deine Kreativität, dein Energiebrunnen. Manche sprechen von einem Energiebrunnen, sagen, hör auf zu schreiben, bevor der Brunnen komplett leer ist. Daran glaube ich jetzt nicht, aber so einen Energiebrunnen hat man ja doch. Und dieser Brunnen braucht einfach Zeit, um sich wieder aufzufüllen. Und wenn man sehr viel rausgeschöpft hat, dann braucht man auch einfach viel Zeit, damit der sich wieder auffüllen kann. Und mit einem leeren Energiebrunnen geht halt einfach gar nichts. Genau, was ist denn der nächste Punkt?
Der nächste Punkt sind kleine Tipps und Routinen. Da habe ich mal einfach so ein paar kleine Sachen zusammengestellt, die ich so über die Jahre für mich halt irgendwie festgestellt habe, die für mich so unter Self-Care
halt irgendwie fallen. Wo wir es gerade von Spaziergängen hatten, ne?
Ja, genau. Also ne, Bewegung, Luft und Sonnenlicht, beziehungsweise ich habe jetzt auch mal Supplements dazu genommen, weil für mich halt auch irgendwann so das Bewusstsein, dass ich, trotzdem ich jetzt versuche, irgendwie regelmäßig an die frische Luft zu gehen, deswegen haben wir ja auch Hunde, trotzdem unsere Hunde sehr faul sind und ich auch sehr faul bin und so ein bisschen Vitamin D zu supplementieren meiner Gesundheit sehr weiterhilft. Nein, einfach so, ne, Schreiben ist ein Hobby oder eine Tätigkeit. Es muss ja nicht nur ein Hobby sein, es kann auch ein Beruf sein, aber wenn man nicht gerade irgendwie so ein Jogging-Desk hat, dann sitzt man halt sehr viel. Und ja. Ne, so für mich drin. Zu oder liegt oder hängt auf dem Sofa in meinem Fall, wie auch immer. Und so ein bisschen Bewegung in den Tagesablauf einbauen, hat sich für mich als unfassbar wertvoll erwiesen. Vor allen Dingen, wenn es so ist, wenn es bei euch so sein sollte wie bei mir, dass man halt dezidierte Schreibtage hat, an denen man halt frei hat und irgendwie die so fürs Schreiben eingeteilt sind. So zwischendurch einfach mal aufstehen und eine Runde spazieren gehen, hat sich tatsächlich als unfassbar nützlich erwiesen, weil meistens fallen mir beim Spazierengehen irgendwie noch tausend andere Sachen ein. Das ist halt auch so ein bisschen Atemluft, Atemraum, irgendwie nochmal darüber nachzudenken, was habe ich denn heute schon gemacht? Und was muss ich denn jetzt noch machen? Oder wo hänge ich denn gerade? Oder was will ich denn gerade und überhaupt? Und es hat halt auch so ein, es hat halt auch so einen kleinen Endorphin-Kick. Also zumindest, wenn das Wetter gut ist. Wenn es regnet, ist es ein bisschen schwieriger. Aber auch da finde ich es einfach schön, dass man, ne, mir zu denken, so, ha, ich habe es aber trotzdem geschafft, mein Hirn mit frischer Luft zu füllen. Ja, ist jetzt, glaube ich, nicht so die Riesenerkenntnis, aber das kommt vielleicht irgendwie mit dem dritten Punkt, mit der Balance. Ich bin halt so der Typ, der halt gerne, also gerade in Überarbeitung, im Schreiben an sich, wenn ich neue Sachen schreibe, geht's sogar. Weil da brauche ich sehr schnell eine Pause, da ist mein Hirn vom reinen Formulieren irgendwann sehr schnell ausgelaugt. Aber wenn ich überarbeite, ich fall da so rein und dann ist plötzlich 8 Stunden später und ich habe in der Zeit nichts gegessen, ich habe in der Zeit getrunken, ich war nicht auf dem Klo und geduscht habe ich auch nicht und irgendwann ist das nicht mehr schön. Also irgendwann fühlt man sich trotzdem schlecht. Also obwohl ich mir denken könnte in der Situation so, ha, ich war aber so konzentriert irgendwie für so lange. Ja, aber mein Körper fühlt sich trotzdem scheiße an. Also sowohl äußerlich als auch innerlich. Weil, ne, so, keine Ahnung, keine Kalorien. Ich habe Copping, weil ich so dehydriert bin. Ich stinke, weil ich nicht duschen war. Und ich fühle mich einfach bäh. Und von daher ist so ein bisschen so eine gewisse Routine einzurichten. Und wenn man es mit einem Wecker macht, das muss ich teilweise wirklich, ich muss mir teilweise wirklich einen Wecker stellen, wo drauf steht Essen oder Trinken oder was auch immer. Und das kann man halt auch für Spazierengehen machen.
Ja, ich brauche es halt, also für meine Pausen, mein Bildschirm wird dann überblendet.
Ja, stimmt, das hattest du schon mal erzählt.
Mit einer einfangen, weil ich habe es mit Wecker versucht, aber irgendwann merke ich das gar nicht mehr, dass der klingelt. Ich mache den einfach aus, ohne es zu bemerken und schreibe weiter und frage mich irgendwann, warum klingelt denn mein Wecker nicht? Ja, der klingelt, ich krieg's nur nicht mehr mit. Ah. Aber so, dass sich der Bildschirm irgendwie verdunkelt und ich nichts mehr tun kann, das ist schwierig zu ignorieren.
Ja, ich habe das ja am Anfang auch, ich weiß nicht, das habe ich, glaube ich, haben wir das irgendwie in Schreibtools in der Folge, haben wir das da gehabt? Ich hatte ja auch mal diesen Stretch-Timer, den habe ich jetzt auf meinem neuen Rechner nicht wieder installiert, weil inzwischen kriege ich das so mit dem Handywecker einigermaßen hin, aber am Anfang hatte ich das definitiv auch, da musste ich mir auch so eine App installieren, die halt wirklich so einen Timer auf meinem Bildschirm eingeblendet hat, also der ist nicht komplett schwarz geworden, weil ich glaube, da hätte ich jedes Mal einen Herzinfarkt bekommen. Aber
nee, er wird nicht schwarz, ne,
der hat dann so von einer Minute an runtergezählt, oben in so einer Ecke vom Bildschirm, damit ich wusste, okay, jetzt habe ich wieder 45 Minuten, jetzt sollte ich mal wieder Pause machen und so in einer Minute ist es soweit, das heißt, ich mache jetzt hier noch den einen Satz zu Ende und speichere und dann stehe ich mal auf und mache irgendwas. Das hat so eine Weile gedauert, dass ich das tatsächlich brauchte. Jetzt in letzter Zeit, wie gesagt, auf dem neuen Rechner habe ich es noch nicht wieder installiert, weil jetzt geht's auch so. Aber ja, wie gesagt, ne, manchmal muss man einfach so ein bisschen hinterfragen, was man so braucht.
Genau, Werkzeuge, ergonomische Werkzeuge.
Ja, also wie gesagt, für mich persönlich, ich habe eine ergonomische Maus, weil gerade im Büro fand ich das wichtig, nach meinem Doppelsehnenscheidenentzündungserlebnis und 5 Wochen Stahlschienen an beiden Händen fand ich nicht witzig. Zu Hause, muss ich gestehen, habe ich überhaupt keine Arbeitsdisziplin, da hänge ich meistens wie so ein Schluck Wasser auf dem Sofa rum. Lustigerweise ist das für meinen schiefen Rücken allerdings weniger anstrengend, als auf dem Stuhl zu sitzen.
Ja.
Aber ja, gibt es halt mannigfaltige Möglichkeiten. Ich habe mir jetzt für mein Zuhause arbeiten, habe ich mir so eine Stiftmaus gekauft. Die ist auch ganz cool. Beziehungsweise die habe ich zum Geburtstag geschenkt bekommen. Meine Schwiegermutter hat mir die gekauft. Das ist auch ganz cool, wenn man halt irgendwie so ein bisschen mehr so Grafik machen will zwischendurch oder so, aber kein Zeichenpad oder sowas braucht dafür, sondern einfach nur so ein Stiftmaus-Ding. Das ist halt ganz praktisch. Ja, das ist halt einfach nur so am Rande. Man kann mal darüber nachdenken, ob man sich vielleicht so das ein oder andere Hilfsmittelchen, teilweise kann man die auch selber machen. Es gibt ja auch so Kirschkern, ne, Kissen, die man sich irgendwie unter die Handgelenke legen kann oder die Füße irgendwo auf eine Kiste stellen oder so, dass es halt so ein bisschen angenehmer ist zu sitzen. Einfach mal so ein bisschen zu gucken, ob einem das hilft.
Ich tippe auf meinem Schoß und habe dafür eine Unterlage für meine Tastatur, damit die nicht von meinen Oberschenkeln runterrutscht, weil mein oberer Rücken ist verbogen und wenn ich meine Handgelenke auf dem Schreibtisch liegen lasse für mehr als irgendwie eine halbe Minute, dann renke ich mir meinen Wirbel aus. Das ist ganz großartig. Und ich habe für meine untere Wirbelsäule, wo ich mir eine Bandscheibe kaputt habe. Deshalb sitze ich hier auf einem Hocker mit Rollen und da oben drauf ist so ein Ballkissen. Früher hatte ich so einen kompletten Sitzball, aber der ist einfach, der rollt
Stimmt,
immer
erinnere ich mich
rum.
Noch.
Genau, der rollt immer in der Gegend doin, rum doin, und das ist doin, super, doin. Super nervig. Und letztendlich war jetzt so ein Billo-Roller von Amazon, der funktioniert. Da hat mein Schatz dann noch so extra geräuschlose Rollen für besorgt, weil vorher waren Plastikrollen dran und wenn ich dann hier damit durchs Wohnzimmer gerollert bin, weil zum Abendessen sitze ich da auch drauf, weil ich kann einfach, ich muss gerade und aus eigener Kraft sitzen. Ich bin da wie so eine viktorianische Lady. Ich kann mich nicht anlehnen. Ja, weil dann mein Rücken anfängt zu weinen und entsprechend sitze ich da halt auch beim Abendessen drauf und ich bin halt immer mit sehr viel Pomp und Bohai ins Wohnzimmer gerattert. Über unseren Fliesenboden.
Sich sehr lange im Vorhinein angekündigt.
Genau, was ihn dann halt so auf Dauer so ein bisschen genervt hat. Und jetzt habe ich da so, das sind wie so Skateboard-Rollen. Nicht Skateboard, Inline-Skate-Rollen, die kaum Geräusch machen. Genau, und das hat für mich so funktioniert. Oh, und mein Laptop ist auf einem Laptop-Stand. Auch Billo von irgendwo anders, aber auch nicht teuer. Weil ich kann halt auch nicht runter auf meinen Laptop-Bildschirm länger gucken, weil dann auch meine Wirbelsäule, das heißt, der ist jetzt so eingestellt, dass ich geradeaus gucken kann. Genau, ja, also.
Ja, so da gibt es halt auch im, ich habe halt so ein Laptop-Dings, mit dem ich den kippen kann, den benutze ich halt selten, aber den hat ein Kollege von mir auf seinem 3D-Drucker gemacht. Das gibt's halt auch. Also es gibt halt mannigfaltige, nicht besonders teure Möglichkeiten, die man mal ausprobieren kann.
Genau.
Um sich da so ein bisschen Abnutzungserscheinungen zu ersparen. Weil die Sache ist, meistens merkt man sowas ja nicht irgendwie nach einer Woche oder nach einem Monat, aber so nach einem halben Jahr ist dann plötzlich irgendwas kaputt. Und dann guck mal blöd. Beziehungsweise, oder man guckt vielleicht auch einfach nur betröppelt, wie ich damals mit meinen beiden Stahlschienen, wo ich mir 5 Wochen lang irgendwas zu tun suchen musste, für das man keine Hände braucht und irgendwie so ein bisschen überfragt war. Es war sehr langweilig.
Wie lange Wie lange hast du da mit wunden Sehnen geschrieben, dass das so krass geworden ist?
Ich glaube, das war damals nicht nur das Schreiben. Es war halt so die Sache, ich habe halt tatsächlich ja nur am Computer gearbeitet, weil ich hatte zwei Jobs, die halt irgendwie computerbasiert waren. Also ne, ich habe halt im Büro gearbeitet und an meiner Disk gearbeitet und dann habe ich noch als Hobby geschrieben. Aber ich habe halt vor allen Dingen in der Bibliothek halt auch die ganze Zeit die schweren Bücher irgendwie hin und her und ins Regal und über den Kopf und ne, so eingeräumt. Ich glaube, das war so die, das war die Kombination aus mehreren verschiedenen nicht so tollen Dingen. Aber es lag halt vor allen Dingen auch daran, dass ich halt im Ohrensessel gearbeitet habe, wo ich halt wirklich die Hände so platt auflegen musste, damit mein Rechner nicht von meinen Knien rutscht. Und das war halt einfach, und alleine durch diese Maus, wo ich die jetzt ein bisschen aussieht wie die Enterprise, wo ich halt die Hand senkrecht drauflegen kann. So dass ich halt dieses Abknicken im Handgelenk nicht mehr habe. Also meine Kollegen finden die alle total gruselig, die kommen damit überhaupt nicht klar. Ich hatte da nach 10 Sekunden kein Problem mehr mit, weil es einfach so angenehm ist. Muss man einfach ausprobieren, was für einen funktioniert, aber ja. Mein letzter Punkt ist, kleine Belohnungen können helfen. Da kommen meine goldenen Stickersternchen. Zum Einsatz, aber muss ja nicht sein. Ne? Ich bin so ein Belohnungsjunkie, gebe ich zu, weil ne, so mir selber so kleine Belohnungen zu versprechen für Dinge, die ich eigentlich noch tun will, funktioniert bei mir hervorragend. Ich bin wie so ein kleines Kaninchen, was das angeht. Ich sage nicht, dass das für jeden funktionieren muss, ne? Aber wenn ich mir denke so, ich könnte jetzt ein Bonbon haben. Und wenn ich mir dann denke, ja, aber du könntest das Bonbon auch erst dann haben, wenn du diese Szene noch zu Ende gelesen hast, dann hat das Bonbon für mich plötzlich eine ganz andere Bedeutung, weil es ist dann nämlich die Belohnung dafür, dass ich vorher was getan habe. Und auch wenn ich die Möglichkeit gehabt hätte, mir dieses Bonbon zu jedem möglichen Zeitpunkt an meinem Tagesablauf zu nehmen, dadurch, dass ich das halt mit dieser zusätzlichen Belohnungsfunktion infusiert habe, ist das geilste Bonbon ever. Mein Gehirn ist so. Ja, und das finde ich eigentlich eine der schöneren Dinge über mein Gehirn. Es hat mir auch den Sensor beschert, das finde ich nicht so ganz so toll, aber es ist halt vor allen Dingen auch sehr leicht zufriedenzustellen. Und dann habe ich gute Laune, weil ich habe nicht nur ein Bonbon, sondern ich habe auch meine Szene zu Ende gelesen und ich habe diese beiden Dinge auch noch irgendwie verknüpft, sodass ich mir jetzt auch noch vorstellen kann, das wäre meine Belohnung.
Hervorragend.
Das muss überhaupt nicht funktionieren und das kann halt auch irgendwie sehr schnell daran abdriften, dass man sich gar nichts Gutes mehr tut, weil man denkt, man hätte es nie verdient. An dem Punkt war ich auch schon. Das hat dann wieder was damit zu tun, dass man immer die Höchstleistung von gestern zum neuen Normal von morgen machen will und dann ist man nie genug für irgendwas. Aber ne, auch da so ein bisschen reflektiert damit umgehen und mal zu gucken, ob das funktioniert oder nicht. Und vielleicht funktioniert es auch nur phasenweise und dann phasenweise wieder nicht und so. Aber manchmal funktioniert das hervorragend.
Ja, bei
wenn man
mir
so,
ist
wenn man so ein Kanarienvogelgehirn hat.
Bei mir ist das Schreiben immer seine eigene Belohnung. Also ich weiß ich nicht, bin so froh, wenn ich schreiben darf. Das braucht nichts anderes mehr.
Ja, dann habe ich noch einen, also ne, das waren jetzt die Sachen so zum Schreibprozess an sich, dann habe ich jetzt noch einen Punkt zum Feedback einholen und dann so ein Abschlusspunkt noch, aber ich glaube, auf dem sind wir jetzt schon so lange rumgeritten, dass wir den vielleicht auch relativ kurz machen können.
Ja, dann.
Zum Feedback. Ich bin ein großer Freund davon, Feedback einzuholen, wenn man glaubt, dass man einen Safe Space hat, das zu tun. Und inzwischen tendiert so der Großteil der Schreibtipp-Leute, die ich so konsumiere, wie gesagt, das kann auch daran liegen, dass ich die toxischen Idioten alle schon aussortiert habe, aber tendiert inzwischen auch wieder so in diese Richtung. Das war aber vor ein paar Jahren, kann ich mich erinnern, noch sehr anders.
Als es hieß, ja, du brauchst halt irgendwie Beta-Leser. Wie besorgst du dir Beta-Leser? Und dann hieß es so, ja, du brauchst halt mindestens 10, wenn nicht mehr. Und das müssen Leute sein, die dich nicht kennen, weil deine Freunde sind zu nett zu dir und die müssen halt auch irgendwie so knallhart sagen, was sie alles stört und dann musst du damit leben und wenn du das nicht kannst, bist du halt kacke. Was ich halt damals, also ich habe in solchen Situationen halt immer das Glück, dass ich halt irgendwie erstmal so unfassbar arrogant bin zu denken, also mein Prozess ist aber besser als eurer und ihr seid das Problem. und mir dachte, nö, sehe ich überhaupt nicht ein. Mach ich nicht, verklagt mich doch. Weil für mich halt völlig klar war so, ja, aber also zum einen, ja, könnte ich 10 Leute, mit denen ich wirklich dezidiert diskutiere und Ideen hin und, also nicht diskutiere in dem Sinne, dass ich nichts ändern will. Ne, du kannst es bestätigen. Ich bin ein sehr dankbarer Feedback-Empfänger. Ich wehre mich eigentlich selten.
Ja, die legt sich auf den Boden und stellt sich tot. Ich fühle mich immer wie so ein Grizzlybär, wenn ich ankomme. Nein, das stimmt nicht.
Na, ist halt, ne, also wie gesagt, ich bilde mir ein, ich diskutiere nicht darüber, dass ich unbedingt das so machen will, wie ich das machen will, sondern ne, manchmal ist es einfach so, okay, ich habe mir das so gedacht, warum ist das bei dir nicht so angekommen? Kannst du mir das benennen, was das Problem war? Damit ich weiß, was ich ändern soll, ne? Oder was ich ändern könnte. So. Aber das kann ich doch nicht mit 20 Leuten machen. Also das ist dafür habe ich nicht die Bandbreite. Ich sage nicht, dass man mit einem N, ne, so allgemein, das nicht kann. Es mag Leute geben, die das total toll finden und die das können und dann sollen sie das machen und das ist überhaupt kein Problem und you do you. Aber ich hätte nicht die Bandbreite, das zu tun. Ich rede nicht so viel mit Menschen. Also zumindest nicht mit so vielen Menschen auf einmal. Und ich fände das furchtbar anstrengend. Das heißt, für mich war halt so dieses, ja, nee, also mehr als 5 Leute habe ich noch nie nach ihrer Meinung zu meinen Geschichten gefragt. Und mehr als 5 kann ich, glaube ich, auch nicht handeln. Das ist für mich so tilt.
Ja, wobei...
fünf finde ich gut. Das ist okay, aber normalerweise sind es so 2, 3, 4.
Ja, ich meine, dein Kommentar bezog sich jetzt auch so ein bisschen auf Jenna, die irgendwie 35 Leute für jeden einzelnen, 35 neue Leute für jeden einzelnen Durchgang geholt hat. Allerdings hat sie das halt mit Fragebögen gemacht. Also sie hat nicht jetzt mit jeder einzelnen Person großartig diskutiert, sondern sie hatte Fragebögen und hat sich dann die Antworten angeguckt. Und so denke ich mal, das könnte ich vielleicht auch noch hinkriegen, dass ich irgendwie mir 35 Fragebogen durchlese, aber ich bin halt, was Beta-Kritik angeht, auch eher so gepolt wie du, dass ich gerne genau darüber sprechen möchte, was denn jetzt eigentlich los ist und genau verstehen möchte, warum das so oder so rübergekommen ist. Und es ist ja auch einfach so, ne, manchmal verstehen die Beta-Leser auch einfach mal was nicht oder manchmal versteht man auch die Beta-Leser einfach nicht. Weshalb ich es total wichtig finde, auch wenn ich Beta gelesen habe, nochmal zu sprechen, um eben sicher zu sein, dass das, was ich eigentlich als Kritik angebracht habe, das auch rübergekommen ist. Und dass es so verstanden worden ist, wie ich das gemeint habe. die Meta-Beta.
Ja.
Habe ich meine Beta-Kritik so ausgedrückt, dass du verstehst, was ich meine? Weil das immer wieder mal vorkommt, dass das irgendwas zwischendurch verloren geht oder dass was falsch ankommt oder dass man sich einander einfach missverstanden hat oder was unvollständig war oder komisch ausgedrückt. Und es geht so viel Wert einer Beta-Lesung immer wieder mal verloren an solchen Stellen, dass, also ich persönlich würde das, glaube ich, nicht großflächig angelegt über Fragebögen machen. Wobei ich jetzt im Moment überlege, vielleicht Fragebogen zu machen zu bestimmten Stellen, zu denen ich mir unsicher bin. Damit die Beta-Leser da auf jeden Fall irgendwie mal ihre Aufmerksamkeit drauf richten. Aber andererseits ist dann auch wieder so, wenn sie einfach drüber lesen, dann kann das Problem wohl nicht so groß sein.
Deswegen stelle ich meine Fragen für die Betas ja immer ans Ende, wenn sie es schon gelesen haben. Ne? Damit das einfach, das ist so für mich, dass die Punkte, zu denen ich dezidiert Feedback will, da kommt dann auch immer ein Punkt vor, alles andere, was mir jetzt nicht eingefallen ist, was euch aber trotzdem stört. Aber, ne, also, ja, aber das sind für mich halt irgendwie nur so Handreichungen, damit man halt irgendwie so ein bisschen so eine Struktur hat, über die man reden kann. Aber ne, auch da, also es war nicht nur Jenner zu der Zeit, es war halt sehr, sehr prävalent halt irgendwie in Schreibcommunities halt irgendwie zu der Zeit, dass man halt super viele Leute fragen sollte, so viele Leute wie möglich, am besten Leute, die man nicht kennt, weil halt auch da so dieses, ja, deine Freunde sind ja nicht ehrlich zu dir und die wollen ja nur, dass du dich gut fühlst und die sagen dir ja nicht, was das Problem ist. Wo ich mir denke, es kann für eure Freunde ja durchaus, das kann ja zutreffen auch für die Leute, die ihr kennt. Aber die Leute, mit denen ich irgendwie zusammenarbeite für meine Beta, die sagen mir ganz genau, was sie stört. Und weil wir befreundet sind, funktioniert das auch, weil wir uns gut kennen und ich weiß, was ihre wo sie vielleicht irgendwie so anders gepolt sind als ich und was sie deswegen vielleicht anders verstanden haben könnten, als ich es gemeint habe. Und dann kann ich mit ihnen darüber sprechen, wie ich das besser machen könnte oder wie ich das für sie halt irgendwie verständlicher machen könnte. Und das kann ich nicht mit jemand Fremdem. Ich sage nicht im Internet nach Beta-Lesern suchen ist böse oder so. Ich habe auch schon Beta gelesen für Leute, die ich bei Twitter kenne und auch nur bei Twitter kenne, weil sie halt gefragt haben, möchte irgendwer diese Geschichte Beta lesen? Und dann habe ich gesagt, ja, schick doch mal rüber, warum auch nicht? Und das war nicht schrecklich oder so. Aber man sollte sich halt nicht gedrängt fühlen, das zu machen, nur weil alle anderen sagen, das ist der normale Prozess. Ne? Da kommen wir halt wieder dazu, du schuldest niemandem Rechenschaft für deinen Prozess. Wenn das halt nicht so ist, dass du das möchtest, von Fremden im Internet auseinandergenommen zu werden, dann musst du das nicht tun. Und es ist halt auch irgendwie vermessen zu sagen, nur so kommen gute Bücher zustande. Weil die Autoren, die heutzutage noch Weltliteratur sind, hatten meistens einen Lektor. Und vielleicht hat noch ihre Frau oder ihr Mann drüber geguckt. Ne? Also bei Frankenstein ist es so, Percy hat mal drüber gelesen und ein paar Anmerkungen gemacht und so. Aber das war's. Also massenhaft irgendwelche fremden Leute nach ihrer Meinung zu fragen, kann dir helfen, aber du musst es nicht machen, wenn du es nicht willst. Und zu sagen, nur so kann Qualität entstehen, ist halt einfach dämlich. Das ist ein dämlicher Take. Ich meine, das Internet ist so voller dämlicher Takes, da kann man eigentlich, ne, aber
ja.
Es zwingt Leuten halt auf, ihren Text Menschen zu lesen zu geben, denen sie eventuell nicht vertrauen oder zu einer Zeit zu lesen zu geben, zu der sie vielleicht noch gar nicht bereit sind. Ne, es ist halt auch so, du machst halt deinen First Draft und dann arbeitest du da selber einmal drüber und dann gibst du es den 50 Betas. Wo ich auch dachte, aber das ist doch bescheuert. Wenn mein Prozess doch ist, ich arbeite da erst selber drüber und dann gebe ich das vielleicht einer Person zu lesen oder vielleicht zwei. Und dann höre ich erstmal, was die sagen. Und dann überarbeite ich es nochmal. Und eventuell übergebe ich es dann an 50 Fremde. Aber vielleicht auch nicht. Vielleicht frage ich dann die zwei Leute, denen ich vertraue, lieber nochmal. Und das ist doch meine Entscheidung. Und irgendwie so dieses, ja, aber das muss ja alles gestreamlined und der Prozess und das muss ja produktiv und sonst brauchst du ja Jahre für deine Überarbeitung. Ich mir denke, ja und? So fucking what? Ist doch egal.
Ja, writing by committee, ne?
Ja, also wie ich bin halt kein großer Freund von diesem Frag 50 Leute im Internet Prinzip, weil ich mir halt denke, Lesen ist eine so unfassbar subjektive Erfahrung, dass man Gefahr läuft, so ein bisschen sich nicht klarer darüber zu werden, welche Geschichte man erzählen will, sondern im Gegenteil, sich halt noch mehr mit Zweifeln anzureichern, weil irgendwer findet immer irgendwas, was man selber irgendwie anders gesehen hat.
Ja, vor allem ist es jetzt auch nicht unbedingt so, dass die Bücher, die von 50 Leuten drüber gelesen wurden, dann tatsächlich irgendwie so signifikant besser sind. Weil, du kannst nicht besser schreiben, als du schreiben kannst. Egal, wie viele Leute dir da noch viel Feedback dazu geben, man kommt über ein gewisses Level kann man sich zu einem Zeitpunkt nicht steigern. Das geht immer schrittweise. Und wenn du gerade angefangen hast, dann kannst du das noch so oft drüber lesen lassen. Es wird nicht wirklich super mega gut werden in den allermeisten Fällen, weil du halt einfach gerade noch anfängst und eben auch nicht mehr aus der Beta-Kritik machen kannst, die da kommt. Weil einfach
ja, beziehungsweise weil es halt auch einfach verwässernd wirken kann. Also ich sage nicht, dass das muss, aber ne, es kann halt auch einfach sein, dass du dir irgendwann die Fremderwartung überstülpst. Wenn ich nur genug Leute frage, dann habe ich irgendwann was, das allen gefällt. Und in meiner Erfahrung ist es halt immer, allen gefallen zu wollen, ist normalerweise so der beste Weg dazu, irgendwas zu schreiben, was am Ende niemanden so wirklich vom Hocker reißt, weil es halt irgendwie so ein bisschen wischiwaschi ist.
Genau.
Also ist jetzt mein böses Vorurteil, muss natürlich nicht sein. Aber ne, wie gesagt, das meine ich halt damit, dass man sich halt immer weiter mit Zweifeln anreichert, weil irgendwas ist immer, es gibt keine perfekte Kunst.
Ja, an dieser Stelle findet
immer irgendwas doof.
An dieser Stelle sei noch mal auf einen Stern Reviews zu unseren Lieblingsbüchern hingewiesen.
Oh ja. Ne, und ich mochte halt, also zum einen, ne, mag ich halt immer diese Herangehensweise nicht, dass ich anderen Leuten Rechenschaft schuldig bin, offensichtlich für meinen Prozess. Wenn ich der Meinung bin, ich arbeite lieber mit 5 Leuten intensiv an meinem Projekt, als mit 50 halt irgendwie so ein bisschen oberflächlich, weil ich die nicht kenne. Und weil die mir halt nur so ein Stichworte-Fragebogen zurückschicken, mit dem ich im Zweifelsfall nicht viel anfangen kann, weil ich ihn im besten Fall auch noch falsch verstehe, dann bin ich darüber niemandem Rechenschaft schuldig. Genauso so dieses, ja, aber du musst halt schon Feedback handeln können. Also das zeigt ja irgendwie, dass du nicht kritikfähig bist. Wo ich mir denke, nö, das zeigt, dass ich dir meine Energie nicht schuldig bin. Ich muss mich mit deiner Erwartungshaltung, wie ich zu arbeiten habe, muss ich mich überhaupt nicht auseinandersetzen, wenn ich das nicht will. Aber wie gesagt, das ist halt vielen Leuten gerade im Internet manchmal schwer zu vermitteln, dass dir ihre Meinung egal ist. Aber ne, da haben wir ja eben schon drauf hingewiesen. Solche Leute kann man im Zweifelsfall einfach ausblenden, weil das bringt eigentlich auch einfach nichts. Und wie gesagt, ich finde halt, am besten geht man mit Kritik um, auch mit negativer Kritik, weil ne, man holt sich ja Feedback ein, um seine Geschichten zu verbessern und um daran zu arbeiten, halt die Geschichte, die man erzählen will, noch besser zu erzählen. Wenn man sich sicher fühlt, wenn man die Leute, die einen dieses vielleicht auch harsche oder ne, negative in dem Sinne so, na, das war noch nichts, da musst du noch mal dran arbeiten, Feedback zurückgeben, wenn man sich in einem Raum und in einer mentalen Verfassung befindet, in dem man das auch annehmen kann.
Ja, und vor allem, wenn es von einer Person kommt, von der man weiß, die sagt mir das in der Absicht, mir zu helfen, dass es besser wird. Die sagt mir nicht, das ist scheiße, um mich zu demoralisieren. Die sagt mir, das ist scheiße, weil sie möchte, dass ich es besser mache, weil sie auch ein Interesse daran hat, dass das Buch besser wird. Weil wenn mir irgend so ein dahergelaufener Hinz und Kunz gesagt hätte, so hör mal, dein erster Akt, ne? Der ist ja wohl ganz schön scheiße. Dann hätte ich mir auch so gedacht, ja, okay, aber warum sagst du mir das jetzt? Warum sagst du mir das jetzt? Wer bist du überhaupt? Während wenn dann die Ela kommt und sagt, hör mal, dein erster Akt, der ist doch ganz schön scheiße. Dass ich mir so denke, so, okay, die Ela würde sie was niemals einfach so sagen. Das heißt, ja, und es ist einfach.
Ich möchte darauf hinweisen, dass ich niemals wortwörtlich gesagt habe, dein erster Akt ist scheiße.
Ich weiß, du hattest trotzdem recht. Also, ne, es war nicht der ganze erste Akt scheiße, aber große Probleme. Ah, ich bin so froh, dass ich hinter mir habe. Anyway, genau, es ist einfach so, dass wir sind Menschen mit Gefühlen und wir sind Menschen mit Grenzen. Und die eigenen Gefühle und die eigenen Grenzen zu respektieren und auf sich Acht zu geben, ist kein Zeichen der Schwäche, sondern ein Zeichen dessen, dass man sich selber kennt und dass man sich selbst lieb genug hat, um sich nicht irgendwelchen Dingen auszusetzen, die einem nur schaden und nicht wirklich was bringen.
Ja, wie gesagt, ich bezweifle halt auch, dass man mit Feedback das einen so überrollt, dass man am Ende sich nur noch scheiße fühlt und am liebsten Steuerung alt entfernen drücken möchte, dass einem das tatsächlich was bringt. Ne, da sind wir auch wieder bei Leiden für die Kunst, fuck this shit. Weil das hat auch nichts mit, das hat auch nichts damit zu tun, dass man sich, ne, dass man irgendwie erwachsen werden und Feedback akzeptieren muss, sondern das hat einfach was damit zu tun, dass ich mich nicht fertig machen lassen muss, weil deine Erwartung ist, dass das dazugehört. So, genau. Rutsch mir doch den Buckel runter.
Ja, wobei ich jetzt an dieser Stelle, mir kommt gerade noch ein Gedanke, der passt vielleicht gerade gar nicht so hierhin. Es hat mit Überarbeiten zu tun, aber mir fiel gerade auf, dass der Grund, warum ich deine Kritik an meinem ersten Akt jetzt dann auch tatsächlich umsetzen kann, liegt auch daran, dass wir das irgendwie Monate bevor dann ich mit der tatsächlichen Überarbeitung angefangen habe, besprochen haben und ich monatelang Zeit hatte, immer wieder zu dieser Kritik zurückzukehren und mich damit zu beschäftigen, weil ich die am Anfang habe ich die überhaupt nicht verstanden. Also ich habe schon verstanden, worauf du hinaus wolltest, aber ich hatte halt meine Perspektive war noch nicht so. Und das hat lange gedauert, bis ich mich da irgendwie rangetastet habe und dann gesehen habe, so, ach mein Gott, das ist, ja, jetzt sehe ich es auch. Oh mein Gott, jetzt sehe ich es auch. Ich kann es sehen.
Ja? Ich kann es nicht entsehen.
So, aber das vielleicht so als kleiner Tipp irgendwie. Ja, keine Ahnung. Ich meine, man kann im Vorhinein nicht wissen, ob in der Kritik was kommt, dass man irgendwie, auf dem man Monate herumkauen muss, bis man endlich die Kurve kriegt und es kapiert.
Nein, aber auch da hilft es natürlich, wenn man Leute nicht mehr als nur, also wenn man Leute ein bisschen mehr als irgendwie nur flüchtig kennt, weil, ne, auch da, wenn ich jetzt wenn ich irgendwen im Internet gefragt habe, liest du für mich irgendwie was Korrektur? Und dann komme ich dann 8 Monate später noch mal zu dem hin und sag mal, hör mal, wie hast denn du das damals gemeint? Ist das vielleicht ein bisschen, vielleicht funktioniert das auch hervorragend, es kommt immer ein bisschen auf die Person an, aber die Hemmschwelle, das zu tun, ist vielleicht höher als bei einem Menschen, mit dem man sowieso regelmäßig redet. Und dann so, hör mal, damals in diesem Gespräch, wie war denn das noch mal?
Ja, und man lässt sich einfach auch auf Kritik auch mehr ein, wenn man die andere Person kennt und so weiß, wie die so tickt. Und dass man, auch wenn die Wahrnehmung von irgendwas zu einem gewissen Zeitpunkt total unterschiedlich ist, man weiß, welche Wertvorstellungen diese andere Person hat und die mit den eigenen Wertvorstellungen, also, ne, war jetzt ein Beispiel, weil das war so ein bisschen toxisches Verhalten im ersten Akt. Und ich eben weiß, dass Ela, was so Sozialverhalten und so angeht, recht ähnliche Werte hat wie ich. Und sich über recht ähnliche Gedanken macht wie ich. Und wenn sie dann halt ankommt und ich verstehe das nicht, das dann nicht bedeutet, ja, die ist halt super überempfindlich. Hätte ich ja auch sagen können. Wenn das sowas jemand schreibt, so, die ist halt überempfindlich. Die ist halt, was hat die denn für Ansprüche? Blablabla. Und ich wusste aber, nee, so ist die Ela nicht. Die ist nicht überempfindlich und die hat keine übersteigerten Ansprüche. Ich verstehe es nur nicht. Und das hat mir dann halt die Möglichkeit gegeben, mich irgendwie damit zu beschäftigen und das dann zu durchdringen und diese irgendwie Altlasten der Originalversion, die noch in meiner Geschichte drin waren, dann wirklich zu erkennen. Und das funktioniert halt auch nur mit jemandem, den du kennst und bei dem du das halt wirklich einschätzen kannst. Und dann, dazu auch noch die Vertrauensbasis da ist, dass die andere Person tatsächlich diese Dinge, das, wenn dann Tough Love ist. genau. Also.
Ja, wie gesagt, ich finde, man kann das durchaus individuell entscheiden, aber wie gesagt, man muss sich nie in die Position gedrängt fühlen, irgendwelche Leute an seinen Text ranzulassen, wenn man sich damit nicht gut fühlt in dem Moment. Das sehe ich einfach nicht ein, dass es irgendeine Situation geben könnte, wo ich mich gezwungen fühlen muss, 50 Leute in mein Wohnzimmer zu lassen, wenn ich das eigentlich nicht will.
Und genau, vor allem, wenn du dann noch mit runtergelassener Hose da rumstehst, weil man sich im Schreiben ja auch immer ziemlich selbst offenbart und sich verletzlich macht, wenn man so das eigene Papierbaby dann irgendwie vom Königsfelsen runterschmeißt und sagt, hier, Fußvolk.
Nimm es. Wie gesagt, das heißt ja nicht, dass man das nicht machen kann. Ne? Wie gesagt, wenn man sich damit gut fühlt oder wenn man sich denkt, so, ich habe jetzt irgendwie mit den zwei Leuten, mit denen ich irgendwie, ne, habe ich da jetzt so tiefergehend dran gearbeitet und jetzt will ich einfach mal so ein bisschen so checken, was halt 20 Fremde aus dem Internet dazu denken. Wenn das für dich in Ordnung ist, dann ist das total fein. Ich habe nur was dagegen, Leuten zu unterstellen, sie sind zu empfindlich oder halt nicht an Feedback interessiert oder nicht kritikfähig, wenn sie halt sagen, so, ja, nee, das möchte ich aber nicht. Mhm. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Und wie gesagt, das ist ein Trugschluss, dass viele Köche einen besseren Brei kochen. Das kann sein, muss aber nicht.
Genau.
So, letzter Punkt. So. Der letzte Punkt ist prinzipiell eigentlich nur noch mal so eine Zusammenfassung. Also der größte Self-Care-Tipp, der so ein bisschen so diese ganzen Sachen durchzieht, die wir jetzt besprochen haben, ist halt so ein bisschen so ein offenes Ohr für die eigene Selbstanalyse zu haben. Weil das zieht sich halt so durch alles. Ne? Einfach mal so hinterfragen, warum mache ich Sachen, die ich tue? Warum glaube ich, Sachen zu brauchen, die eigentlich dazu führen, dass ich mich nicht so gut fühle? So mit der Fremderwartung und so. Oder ist so der Arbeitsprozess, den ich in meinem letzten Projekt hatte, für dieses Projekt tatsächlich so hilfreich? Oder sollte ich den vielleicht anpassen? Ne, einfach mal so ein bisschen ab und zu. Wir haben eben über Routinen und Weckerstellen gesprochen. Da kann man sich auch einen Wecker für stellen. Einfach mal so, ne, ab und zu mal so innezuhalten, sich zu fragen, ist das tatsächlich noch was, das für mich funktioniert? Und wenn nicht, was kann ich tun, dass das besser wird? Und das ist halt so eine Sache für alles. Also, ne, so für die mentale Befindlichkeit, für die Produktivität, für die tägliche Routine, für das Herangehen an Schreiben, Überarbeiten, Feedback, was auch immer. Ja. Einfach mal nicht davon auszugehen, dass das, was gestern funktioniert hat, zwangsläufig morgen auch noch funktionieren muss. Gerade finde ich, wenn man so von Projekt zu Projekt wechselt, stelle ich immer wieder fest, also es gibt so manche Dinge, die man sich so über die Jahre erarbeitet, die eigentlich ganz gut funktionieren. Ne? Ich bin ja ein Scrivener-Konvertit, was das angeht. Und benutze das tatsächlich jetzt irgendwie für alle Projekte und es hat sich bisher als sehr nützlich erwiesen, aber ne, auch so Outlining-Sachen oder so Plotting-Geschichten, man kann immer mal wieder was Neues ausprobieren. Vielleicht funktioniert es ja. Und manchmal hat man auch einfach Projekte, die wollen sich partout überhaupt nicht outlinen lassen. Da muss man auch damit leben, dass das halt so ist. Und ne, wenn andere Leute ankommen und sagen, du musst aber, dann kann man sagen, nö.
Genau.
So sieht's aus. Ja, wie gesagt, das war mein Schlusswort. Ich habe das, ne, wir haben das bei jedem einzelnen Punkt quasi mehr oder weniger schon gesagt, dass man hinterfragen muss, ob das für einen was bringt oder nicht. Von daher habe ich da jetzt gar nicht mehr so furchtbar viel zu sagen. Es sei denn, dir fällt dazu noch irgendwas ein. Ansonsten könntest du ein Schlusswort formulieren.
Ein offenes Ohr für die eigene Selbstanalyse. Ich habe jetzt als Titel hier mal in die Zusammenfassung geschrieben, offenes Ohr für das eigene Selbst.
Ja.
Weil, ich meine, man hat schon auch immer so ein bisschen so ein Gefühl für sich und für das eigene Schreiben und sieht, okay, was fühlt sich richtig an, was fühlt sich nicht richtig an? Wo habe ich das Gefühl, das gibt mir Kraft? Wo habe ich das Gefühl, das zieht mir irgendwie die Energie aus dem Leib oder aus dem Hirn oder aus meinem kreativen Brunnen? Und da zuzuhören und sich selbst zu vertrauen, dem eigenen Gefühl zu vertrauen und dem eigenen irgendwie inhärenten Wissen, Verständnis dafür, wie das eigene Schreiben funktionieren könnte, wer man ist, was man schreiben will und so. Dem zuzuhören ist, glaube ich, im Allgemeinen eine gute Idee, weil ja, ich meine, niemand ist näher dran an einem selbst als man selbst. Und letztendlich muss man auch, wenn man anderen Leuten zuhört, überlegen, fühlt sich das richtig an? Was da jetzt irgendwie an Beta-Kritik gekommen ist? Oder hatte ich bei diesem Schreibtipp ein plötzliches Aha-Erlebnis? Oder habe ich bei diesem Schreibtipp das Gefühl, dass mir irgendwie ein Sack Zement in den Schoß geschmissen wird? So von wegen, da, mach mal. Also läuft es letztendlich immer darauf hinaus, dass man sich selbst zuhört und darauf achtet, wie man sich selber fühlt mit diesem oder jenem. Und ja, das kann man halt auch bewusst machen. Und sich bewusst hinsetzen und bewusst gucken, okay, und bewusst auf Gefühle reagieren. Und ich meine, wenn ich überhaupt null Bock zu schreiben, dann bedeutet das nicht, dass ich null Bock habe zu schreiben, sondern es bedeutet, dass ich ein ungelöstes Problem entweder in dieser Szene oder in der letzten Szene oder in der vorvorletzten Szene habe. Und dann setze ich mich hin und löse dieses Problem. Und das habe ich halt auch dadurch gelernt, das einzuschätzen, dass es halt ja, ausprobiert habe und eben gelernt habe, mich selber zu verstehen und mein Schreiben zu verstehen. Und eben dann halt nicht da zu sitzen und irgendwie stumm zu warten, dass irgendwas passiert. Ich meine, ne, da kam dann auch die Nazi-Braut Dorothea Brandl, die sagte, nicht aufs Schreiben warten auf die Inspiration, auf die Idee, sondern geh hin und mach. Und das hat sich für mich halt auch sehr richtig angefühlt. Und es hat für mich funktioniert und deshalb mache ich das jetzt weiter so. Und ja, aus meiner eigenen Erfahrung kann ich sagen, hört auf euch selbst. achtet auf euch selbst. Und dann wird das schon. Genau.
So sieht's aus.
Ja.
Gut, dann sage ich noch kurz, was wir in der nächsten Folge machen. In der nächsten Folge freuen wir uns unfassbar darüber, dass wir 100 Folgen gemacht haben. Machen eigentlich ja noch so ein bisschen Fortsetzung unserer Tropes-Miniserie, oder? Also es ist ja schon so ein bisschen wesensverwandt. Wir haben uns mal über Schriftsteller-Klischees den Kopf zerbrochen, was ja an sich auch Tropes sind, wenn man so will.
Genau.
Und reden mal so ein bisschen darüber, wie sich Schreibende so selbst darstellen, ne? Oder wie sie halt von Medien gerne dargestellt werden, was es halt so für seltsame Auswüchse gibt, ob wir die irgendwie gerechtfertigt finden, ob wir die irgendwie schwierig finden. Und dann haben wir auch noch mal so ein paar unsere eigenen Dachschäden irgendwie zusammengestellt.
Du weißt, dass du Autorin bist, wenn.
Wenn. Ja, also zumindest für uns haben wir so ein paar Dinge, die wir wahrscheinlich irgendwie nicht machen würden und mit denen wir weniger verhaltensauffällig wären, wenn wir nicht irgendwie schreiben würden. Das wird jedenfalls ziemlich witzig. Ich bin davon überzeugt. Wir werden wahrscheinlich auch wieder ein bisschen schimpfen, aber das macht ja auch Spaß. Genau. Das ist ja auch okay. Von daher, das machen wir beim nächsten Mal und da freue ich mich drauf. Bis dahin.
Bis dann. Ciao, ciao.